Der Titel dieser Predigt ist eigentlich eine Frage und heißt Im gelobten Land. Und was jetzt folgt, ist eine recht gut bekannte Textstelle aus dem Alten Testament. Das darin beschriebene Geschehen ist ein deutlicher Fingerzeig an alle, die ihre Hoffnung zwar auf ihr Christentum setzen, aber wenn sie dabei nicht in Christus erfunden werden, dann läuft die Sache schließlich schief. Unser Herr sagt ja, und zwar zu uns allen, euch geschehe nach eurem Glauben. Deshalb zuerst ein paar Worte vorweg zum Text. Die Güte und die Beschaffenheit des gelobten Landes, in das der Herr sein Volk hier schickt, sowie seine Güter und die vielen herrlichen Besonderheiten, die sind ein eindeutiger Hinweis auf die Person Christi und auf das Leben in ihm. Momentan aber hier im 4. Buch Mose, da befinden sich die Kinder Israel in der Wüste Paran. Das ist eine Gegend, deren Name mit ausgegraben, mit ausgehöhlt übersetzt wird. Und das Volk Gottes steht hier an der Grenze zum gelobten Land und soll jetzt hinein. Was aber leider von ihnen selbst verhindert, ja sogar abgelehnt wird. Im Grunde ist es der Unglaube, und zwar ihr Unglaube an Gottes Heils- und Gottes Retterwillen, der sie davon abhält, das gute Land einzunehmen und seine Segnungen und seine Früchte zu genießen. Allen, außer zwei Mann, nämlich Josua und Kaleb, bringt dann ihr Festhalten am Unglauben schließlich das Verfehlen von Gottes Ziel mit ihnen ein. Aber sogar die zwei, die geglaubt haben und sich für den Glauben eingesetzt haben, müssen dann zusammen mit dem Volk noch weitere 40 Jahre in der Wüste verbleiben. Sie, die der treue Gott dann als die einzigen in das gelobte Land bringen wird, wo sie ihr Erbteil in Empfang nehmen. Wir haben hier eine Warnung vor uns. Gott zeigt uns ein schreckliches Bild auf den Unglauben, der heute wieder genauso viel Christen abhält vom Teil ihres Erbes, nämlich jenem Teil davon, den wir jetzt und hier schon in Christus annehmen dürften, könnten, ja müssen, wenn wir nur in Christus hineingingen und blieben, ohne uns abschrecken zu lassen von unseren menschlichen Eindrücken und Befürchtungen, von den hohen Mauern unserer Bedenken, von möglichen Riesenproblemen und von den eigenen bösen alten Bewohnern unseres Herzens. Ja, wenn wir das alles nur dem überlassen würden, der gekommen ist, um sie zu besiegen. Und für uns, die wir heute nach dem »Es ist vollbracht« aus dem Mund Jesu ins Glaubensleben haben eintreten dürfen, für uns heißt es ja noch weitaus intensiver darauf zu achten, dass nicht jemand dahinten bleibe und die Gnade Gottes hier schon versäumt und deshalb nie ans Ziel kommt, an Gottes Ziel mit uns. Denn viele, allzu viele, haben wieder umkehren müssen, zurück in ihr ausgehöhltes Wüstendasein. Trotz dem siegreichen Leben in Christus, das für uns alle da gewesen wäre. Und was dieses Wort uns außerdem noch lehrt, es gibt eine zu späte Umkehr. Für Gott müssen wir sofort Zeit haben, dann, wann er zu uns spricht, sonst geht er weiter. Also lassen wir die Hauptsache sein und folgen wir gleich dem Lamme nach, weil unser Herz in das gute Land in Christus geführt werden soll. Nun zum Text. Ich lese ab 4. Mose 13, 1 bis 4. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Kindern Israel geben will. Von jedem Stamm ihrer Väter sollt ihr einen Mann schicken, lauter Fürsten aus ihrer Mitte. Und Mose sandte sie aus, der Wüste Paran nach dem Befehl des Herrn. Lauter Männer, die Häupter waren unter den Kindern Israels. Na und anschließend werden dann die Namen der 12 Kundschafter aufgezählt, das sparen wir uns hier, vom Stamm Ruben bis zum Stamm Gad. Darunter sind auch die beiden, Kaleb und Josua. Und weiter im Text, ab Vers 16, das sind die Namen der Männer, die Mose aussandte, das Land auszukundschaften. Aber Hosea, dem Sohn Nuns, gab Mose den Namen Josua. Als nun Mose sie sandte, damit sie das Land Kanaan auskundschafteten, sprach er zu ihnen, zieht hier hinauf, an der Südseite, und steigt auf das Bergland. Und seht euch das Land an, wie es beschaffen ist, und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, gering oder zahlreich ist, und was es für ein Land ist, in dem sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist, und was für Städte es sind, in denen sie wohnen, ob sie in offenen Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen, und was es für ein Land ist, ob es fett oder mager ist und ob es Bäume darin gibt oder nicht. Seid mutig und nehmt von den Früchten des Landes. Es war aber eben die Zeit der ersten Trauben. Und sie gingen hinauf und kundschafteten das Land aus, von der Wüste Zin bis nach Rechob, von wo man nach Hamat geht. Und sie gingen hinauf an der Südseite und kamen bis Hebron. Dort waren Achiman, Sheshai und Talmai, Söhne Enaks. Hebron aber war 7 Jahre vor Zoan in Ägypten erbaut worden. Und sie kamen bis in das Tal Eschkol und schnitten dort eine Weinrebe ab mit einer Weintraube und ließen sie zu zweit an einer Stange tragen. Dazu auch Granatäpfel und Feigen. Jenen Ort nannte man das Tal Eschkol wegen der Weintraube, welche die Kinder Israels dort abgeschnitten haben. Und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten, kehrten sie zurück. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark, und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter aber wohnen im Bergland, und die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Und es steht im 4. Mose 14 ab Vers 1. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht, und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Und sie sprachen zueinander, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israels. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Und wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr, fürchtet euch nicht vor ihnen. Da sagte die ganze Gemeinde, dass man sie steinigen solle. Aber die Herrlichkeit des Herrn erschien bei der Stiftshütte vor allen Kindern Israels. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange noch will mich dieses Volk verachten? Es ist das alte Lied, von Abel an bis zum letzten Zeugen Jesu Christi, die Rechtschaffenen sollen getötet werden. Denn sie sind ja nicht von dieser Welt, wollen auch nicht zurück dahin, und es war damals so und es ist heute nicht anders. Aber die Konsequenz folgt auf dem Fuß, und da lese ich nur 4. Mose 14, ab Vers 28, da sagt Gott, darum spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will genauso an euch handeln, wie ihr vor meinen Ohren geredet habt. Eure Leichname sollen in dieser Wüste fallen, und alle eure Gemusterten, die ganze Zahl von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt, keiner von euch soll in das Land kommen, über dem ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, um euch darin wohnen zu lassen, ausgenommen Kaleb, der Sohn Jephunnes, und Josua, der Sohn Nuns. Eure Kinder aber, von denen ihr gesagt habt, dass sie zum Raub würden, die will ich hineinbringen. Und sie sollen das Land kennenlernen, das ihr verachtet habt. Eure eigenen Leichname aber sollen in dieser Wüste fallen. Und eure Kinder sollen in der Wüste 40 Jahre lang Viehhirten sein und eure Hurereien tragen, bis eure Leichname in der Wüste aufgerieben sind. entsprechend der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, so dass je ein Tag ein Jahr gilt, sollt ihr 40 Jahre lang eure Ungerechtigkeiten tragen, damit ihr erfahrt, was es bedeutet, wenn ich mich von euch abwende. Ich, der Herr, habe es gesagt. Fürwahr, das werde ich an dieser ganzen bösen Gemeinde tun, die sich gegen mich zusammengerottet hat. In dieser Wüste sollen sie aufgerieben werden und hier sollen sie sterben. Die Männer aber, die Mose gesandt hatte, das Land zu erkunden und die wiedergekommen waren und die ganze Gemeinde dazu brachten, gegen ihn zu murren, indem sie das Land in Verruf brachten, diese Männer, die das Land in Verruf gebracht hatten, starben an einer Plage vor dem Herrn. Josua jedoch, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, blieben am Leben von jenen Männern, die ausgezogen waren, um das Land auszukundschaften. Soweit der Text. Wie sagt der erste Korintherbrief im Kapitel 10, Vers 11, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Und ein wichtiges Wort des Moses soll jetzt noch dazukommen, bevor wir das Ganze betrachten, im 5. Mose 1, 20 steht, da sprach ich zu euch, ihr seid zum Bergland der Amoriter gekommen, das uns der Herr, unser Gott, geben will. Siehe, der Herr, dein Gott, hat dir das Land gegeben, das vor dir liegt. Zieh hinauf, nimm es in Besitz, so wie es der Herr, der Gott deiner Väter, dir verheißen hat. Fürchte dich nicht und sei nicht verzagt. Und da kamt ihr alle her zu mir und spracht, lasst uns Männer vor uns hersenden, die für uns das Land erkunden und uns Bericht bringen über den Weg, den wir ziehen und die Städte, in die wir kommen sollen. Und diese zwei Absätze aus dem 5. Buch Mose zeigen uns den Zustand, in dem damals der Glaube des Volkes war. Im ersten Absatz steht, siehe, der Herr, dein Gott, hat dir das Land gegeben, das vor dir liegt. Zieh hinauf, nimm es in Besitz. Das ist eine ganz klare Aussage, möchte man meinen. Hätten sie einen einfachen, kindlichen Glauben gehabt, dann wäre der nächste Absatz weggefallen. Aber so heißt es dann, da kamen die alle her zu mir und sprach, lasst uns Männer vor uns hersenden, die für uns das Land erkunden. Aber das ist doch immer der Anfang unserer Misere. Weg vom persönlichen Glauben, hin zu Männern. Männer, die für uns als Mittler dienen sollen, als Puffer, als Vorgeschobene. Ja, Männer vor uns hersenden, Priester, Pfarrer, Bischöfe, Seelsorger, Prediger. Männer, die uns dann erklären sollen, ausdeutschen und nicht selten weg erklären sollen, was Gott soeben zu uns gesagt hat. Nein, wir wollen das so nicht verstehen, so nicht annehmen, sein klares Wort. Vielmehr wollen wir Männer zwischen uns und das Wort Gottes setzen. Auskundschaften sollen sie erst einmal das Land, das Gott uns definitiv schon gegeben hat. Aber ja, Auskundschaften, um es uns zu ermöglichen, auszuweichen, nicht Gottes Willen zu tun, nicht einzutreten in die fertigen Werke Gottes, die er für uns bereitet hat. Wie hat die Gott gesagt über dieses Land? Im 5. Mose 8, 7 steht, denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, in ein Land, in dem Wasserbäche, Quellen und Seen sind, in den Tälern und auf den Bergen entspringen sie, ein Land, in dem Weizen, Gerste, Feinstücke, Feigenbäume und Granatäpfel gedeihen, ein Land voller Olivenbäume und Honig, ein Land, von dem du dich nicht kümmerlich nähern musst, in dem es dir nichts mangelt. Ein Land, dessen Steine Eisen sind, wo du Erz aus den Bergen hauen wirst. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Aber nein, das Volk geht lieber innerlich auf Distanz, sende Kundschafter. Und prompt, wir alle können es ja wohl nachvollziehen, es war zu erwarten, es kommt zur Reaktion, die sie sich damit erstritten haben. Wir wollen nicht. Statt dass sie Überwinder geworden wären. Sie wären ja nicht auf sich allein gestellt gewesen. Ihr Erlöser, der mächtige Jakobs, war bei ihnen. Steht in 1. Samuel 17, 47, der Kampf ist die Sache des Herrn. Es war ja damals so, einst am Roten Meer. Aber sehen wir an dieser Stelle gleich einmal hin auf Christus, der die neutestamentliche Erfüllung ist, all des Guten, das Gott hier verheißen hat und weiter tun wollte für uns, so wie wir hier sitzen. Na, wie schaut's denn aus? Ganze Regale voll mit Büchern, mit Bibelkommentaren und Erklärungen haben wir Christen zu Hause. Männer haben wir vor uns ausgesandt, Prediger, Ausleger, Menschen, Kundschafter, die uns dann auf vielen, vielen Seiten Erklärungen liefern über das, was der gesagt hat, der die Wahrheit selber ist, in Person. Fällt uns dabei nicht auf, dass unsere Herzen damit der Frage des Widersachers näher sind, sollte Gott gesagt haben, näher als dem guten Wort Gottes? Aber bleiben wir vorerst noch dort, an der Grenze der Wüste zum gelobten Land. Wozu war es denn nötig, dass 12 Männer das Land ausgekundschaftet haben? Hat es denn auch nur einen Quadratzentimeter in diesem Land gegeben, im ganzen gelobten Land, den Gott nicht geschaffen hätte oder den er nicht gekannt hätte, einen einzigen Ort? Und hat er die Schwierigkeiten jetzt gekannt oder nicht, die auf sie zukommen würden? Was meinen wir? War er imstande, sie zu überwinden oder nicht? Aber vielleicht fragt einer ja jetzt, hat nicht der Herr selber befohlen, Kundschafter auszusenden? Ja, du hast recht. Das ist eine wichtige Erkenntnis für uns. Im 4. Mose 13,1 haben wir tatsächlich gelesen, dass Gott selber sagt, sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften. Aber im 5. Mose 1 sehen wir ja den Grund dafür. Dieser Gedanke war im Herzen des Volkes entstanden und Gott gab ihnen, was sie wollten. So war es ja auch beim Fleisch, bei den Wachteln, so war es mit den goldenen Kälbern und bei vielen anderen. Und es muss uns zu denken geben. Wo stehen wir denn da? Gott verhindert nicht unser Weggehen und auch nicht die kleinen Schritte, mit denen wir heimlich auf unsere eigenen Wege und Vorlieben aussehen und dabei sein Wort und seinen Geist geringer achten als unsere eigenen Wünsche oder Befürchtungen. Und liebe Geschwister, das ist was, was ich mit am meisten fürchte, dass ich mir aufgrund meines Unglaubens und meiner Sturheit Wünsche zurechtlege, Vorstellungen oder Abneigungen, die Gott mir dann zulässt, bis zur bitteren Neige. Es steht im Psalm 106, 15 das Wort dazu, und er gab ihnen, was sie forderten. Aber er sandte Auszehrung in ihre Seelen. Ausgezehrt, ja ausgehöhlt, ein Wüstendasein, so ist heute das Leben vieler Christen. Unnötig ausgehöhlt. Und deshalb steht diese Sache hier wie ein Leuchtturm im Wort Gottes vor uns. Was war denn in den Herzen des ganzen Volkes, mit Ausnahme von Josua und Kaleb? Umkehren nach Ägypten wollten sie, hin zur Welt, einen König, der über sie herrscht, der für sie kämpfen soll, Männer, die auskundschaften sollen, ob das etwas ist, was Gott da versprochen hat. Da verstehen wir und sehen wir, das ist doch heute nicht anders. Merkt man nicht uns auch oft eher unsere Unzufriedenheit an, unsere Ungeduld, unsere Niedergeschlagenheit, als unser Lob und unsere frohe Zuversicht in Christus? Warum? Weil wir Gott ausschließen aus unserem Alltag, aus unseren Schwierigkeiten. Wir wollen selber leben. Wir suchen alternativen Rat und Hilfe. Ja, wir als Christen. Wir, die Kinder Gottes. Da könnten wir wirklich behaupten, dass wir Gott allein im Herzen haben? Dass wir ausschließlich aus Christus leben bei den täglichen Anläufen und Leiden und Sorgen? Ach, zu oft hinterlassen wir diesen Eindruck nicht. Die allermeisten Probleme, aus denen wir dann nicht mehr herauskommen, sind ja hausgemachte Probleme, Dinge, in denen dann eben nicht der Herr für uns streitet und wir stille sein könnten dabei. Wir wursteln dann eben selber vor uns hin. Unser Leben, auch unser Alltag hätte im Geist beginnen sollen und von Gott her war es ja auch so, in Christus. Aber nun wollen wir vieles im Fleisch vollenden. Vergessen ist, wo der Sieg liegt. Vergessen ist, in wem allein der Sieg gegeben ist und wessen Werk es ist, in dem wir stehen. Warum? Weil wir unseren Neigungen nachlaufen, unseren eigenen Gedanken und Überlegungen, statt uns in Christus, also im gelobten Land, ganz auf den Herrn zu verlassen, in allem, was von allen Seiten auf uns zukommt. Und vergessen ist, dass wir in Christus Jesus neu geschaffen sind, zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. Und vergessen ist, dass Gott der Welt, den Engeln und Menschen zeigen will, was an uns geschehen ist, wie im 2. Korinther 2,14 steht. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus im Triumphzug herumführt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Da im 1. Korinther 15 im Vers 57 steht, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest und unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Für Gott ist in dem Land, das er uns gegeben hat, nämlich gar keine Mauer zu hoch und gar kein Riese zu stark und gar keine Stadt zu groß oder zu gut befestigt. Manche behalten aber ihren Sturschädel lieber und ihre eigene Auffassung von einem Christenleben, und dann geben sie diesem Tun auch noch einen gläubigen Anstrich. Hüten wir uns vor denen, die immer alles geistlich erklären können, was sie so tun, hüten wir uns aber am meisten vor uns selber bei solchen Verhalten. Das ist ja dann nicht das Reich Gottes, sondern unser eigenes, und Gott, der geht da nicht mit. Und täuschen wir uns nicht, ausschließlich das Leben in und aus Christus trägt Gottes tätige Gnade in sich, der Unglaube an Christus aber, sprich das Eigenleben, bringt uns sofort in ein Gericht. Der Herr kommt da schnell, um uns zu erziehen. Und die Konsequenzen, die haben wir dann selber zu tragen. Und Hand aufs Herz, wir hätten doch oft genug Gelegenheit gehabt, rechtzeitig umzukehren, hin zu Jesu Füßen. Aber wir wollen oft nicht, was Gott uns zugedacht hat. Wir haben so viel Bedenken, wir haben so viele Aber. Das Eigenleben ist uns wieder einmal näher, ist uns lieber. Und so bleiben wir heraußen aus Christus. Wir bedanken uns wohl für die Sündenvergebung, so dumm sind wir ja nicht. Aber wir wollen nicht zur Gänze, dass dieser über uns herrsche. Wir bleiben lieber da, wo wir sind, und gehen nicht endgültig ins Land hinein. Wir senden Kundschafter. Ja, vielleicht kennen wir sogar einen oder zwei treue Christen, die das Land richtig beschreiben, gottgemäß. Aber unser fest vorgesetzter Entschluss heißt ja längst, wir gehen nicht hinein, nicht endgültig, nicht hundertprozentig, ja, teilweise, vielleicht. Aber was sagt Christus dazu? Nein, so nicht. In Lukas 14,33 sagt er, es kann keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Ja, zeigt uns Gott das nicht oft genug auf, im Familienleben, im Berufsleben, in der Krankheit, bei unseren Befürchtungen und unseren Vorlieben. Und auf diese Weise spielen wir den Mitmenschen ein Christentum nur vor. Aber soll sich jemand wirklich zu sowas bekehren? Wir spielen so auch Gott etwas vor, und das ist gefährlich. Wir versuchen ihm, unsere Version seines Willens zu verkaufen. Unsere Version, eine Fälschung. Unser Herz und unser Mund jammert aber dann zwangsläufig, ja absichtlich, über alle Mauern und Riesen und über viele Probleme, sogar über welche, die zum Großteil gar nicht kommen werden. Und apropos Probleme, die Bücher, Richter, Chroniken und Könige, die sind ja voll von hausgemachten Problemen des Volkes Gottes und von ihren Folgen. Gehen wir aber wieder zum Text zurück, in die Wüste Paran. Nur zwei Mann von mehr als 2 Millionen des Volkes Gottes kommen am Ende in das gelobte Land. Nur zwei machten dem guten Land kein böses Geschrei. Wie hartnäckig der Unglaube ist, wie sehr er seine Position verteidigt, wohlgemerkt in Kirche und Gemeinde, das sehen wir schon dort an der Gesinnung des Volkes Gottes, wenn wir lesen, da sagte die ganze Gemeinde, dass man sie steinigen solle. Das drückt wohl deutlich genug aus, was in ihren Herzen ist. Jahrhunderte später klingt das dann so, kreuzige ihn. Hinweg mit diesem. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und heutzutage zeigt es, wo der ich-orientierte Christ stehen bleibt, wo seine Grenze ist. Und damit bringt er sich allerdings hier schon um das Wichtigste, um das diesseitige Erbe, um das Überwinderleben in Christus. Wir haben ja gar keine Wahl. Wir müssen drinnen sein, müssen in Christus erfunden werden. Da steht es in 1. Korinther 12,12, denn gleich wie ein Leib ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder aber des Leibes, obwohl ihrer viel sind, doch ein Leib sind, also auch der Christus. Denn wir sind auch durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, und sind alle zu einem Geist gedrängt. Es ist geschehen. Andernfalls heißt es ja im Gericht, ich habe euch nie gekannt. Aber vielen ist ihre Einbildung lieber. Sie versuchen, das Leben in den Griff zu bekommen, und sie meinen damit ihr Leben, aber nicht das Leben Christi, das er ihnen gibt. Das ewige Leben, das er hier schon gibt, das nicht aufhört. Das versuchen sie aus ihm heraus und von ihm fernzuhalten. So verrückt, so dumm hat uns die Sünde gemacht. Damals dort in der Wüste, sie trägt ja nicht umsonst den Namen ausgehöhlt, da war der einfache, der kindliche Glaube, der von dem lebt, was aus Gottes Mund und Hand kommt, längst dahin. Obwohl sie alle tagtäglich die Beweise von Gottes Liebe und Gnade erlebt haben. Ja, auch nachher noch. Die 40 Jahre, die sie dann im Kreis herumziehen mussten in der Wüste, strafweise, bis sie alle aufgerieben waren, sie mussten zugeben, dass Gott ihnen auch alle diese Jahre gnädig war, sehr gnädig. Er hat sie immer noch getragen, hat sie immer noch ernährt und versorgt. Da steht in 5. Mose 8,4 dazu, deine Kleider sind nicht veraltet an dir und deine Füße sind nicht geschwollen, diese 40 Jahre. Oh, das genügt ja vielen. Man lebt ja nur einmal, ist ihre Devise. Wohlfühlen, konsumieren, den guten Lebensstandard nicht verlieren und Christ sein dabei. So sind sie doch die Laodicea-Christen, reich und satt, lau und halbherzig. Ja, was für ein Unterschied zu den Seinen, die hineingingen in Christus und die in ihm durch viele Bedrängnisse gehen müssen. Jo, er erhält auch immer noch jene, die draußen bleiben, hält sie oft noch lange am Leben. So wie einst in der Wüste, wo er über sie gesagt hat, 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Steht im Psalm 95,10. Und jetzt stell dir vor, du nennst dich einen Christen und du bist doch nicht in Christus, sondern du irrst jetzt schon 10, 20, 30 Jahre an der Grenze zum gelobten Land herum. Die ganze Zeit über scheust du dich davor einzutreten. Hast dich gewöhnt an das Wüstendasein, hast dich häuslich eingerichtet in deiner Aushöhlung. Genügt dir, was du hier hast, was zu Ende gehen wird, außerhalb des Christus, außerhalb des gelobten Landes? Na, alles wirst du verlieren und du weißt wann. Wer ist es eigentlich, der jetzt für dich sorgt? Aus wessen Gnade wird Laodicea denn erhalten? Wie lang steht der Herr noch vor deiner Tür und klopft? Ja, so gehen die Jahre dahin. Wenn das Anklopfen mal verstummt, dann ist es zu spät. Was wird dann wohl sein mit den christlichen Wüstenbewohnern, mit denen, die das Leben in Christus ausgeschlagen haben? Wir sind gewarnt worden. Zwei, nur zwei von mehr als 2 Millionen des Volkes Gottes. Der Rest aber hat nicht erst hier seine Schutzschicht zwischen sich und Gott aufgebaut. Ihre geistliche Hornhaut hat sich auch nicht nur im Wüstenalltag gebildet. Nein, sie haben sie schon aus Ägypten mitgebracht, aus der Welt. Sie waren alle Mitläufer. In ihnen war kein neues Herz, kein beständiger Geist. Und hat einmal einer ihr falsches Spiel aufgedeckt, dann nahmen sie Steine in die Hand. So ist es immer geschehen, von Kain bis Kaiaphas. So ist es geschehen in Stephanus und weiter in der ganzen Kirchengeschichte von einst bis jetzt, vor allem an unserem Herrn. 10 der 12 damals ausgesuchten Kundschafter hatten keinen lebendigen Glauben an Gott und an seinen Heilswillen. Alle waren sie Häupter, sie waren Führer der einzelnen Stämme. Aber offensichtlich wollten sie auch gar keinen Glauben haben, weil nicht einer kehrte um. So ist es auch heute. Der Großteil der Christenheit hat doch immer einen Polster sich geschaffen vor dem Heilswillen Gottes, vor dem Herrn, der uns alle durch sein Blut so teuer erkauft hat und durch seinen Opfertod den Vorhang zerrissen hat. Aber immer wieder webt der Mensch einen neuen Vorhang zwischen sich und Gott. Lüge und Intrigen und Irrtümer in die Herzen bringen, das geht ja dem Menschen glatt ein. Und das haben die 10 Kundschafter auch sofort geschafft, bei Millionen. Wer aber die Wahrheit sagt, wer auf Gott vertraut, der muss gesteinigt werden. So einer muss weg. Und wir heute, wir müssen nun nicht meinen, wir könnten etwas anderes erwarten. Im Gegenteil, weder von den menschlichen Verführern noch von Gott. Es ist dasselbe Gott im Alten wie im Neuen Testament. Nun hat aber inzwischen tatsächlich die Welt mit sich versöhnt und bietet uns jetzt in Christus all das in noch viel herrlicherer Weise an, als wir es bildlich an jenen damals vorgeschattet sehen. Und das verschärft natürlich die Situation für jeden, der heute absichtlich das gelobte Land verschmäht, das Leben in Christus. Und jeder, der außerhalb des Christus sein eigenliebiges Christentum aufrichtet, der lügt den Geschwistern und anderen Menschen ein böses Bild des gelobten Landes vor. Aber was kommt dabei heraus? Lauter Heuchler. Mit einer harten Isolierschicht ums Herz, die zu Gott sagt, du, bleib du nur für dich und rühr mich nicht an. So steht es in Jesaja 65,5. Und Gottes Antwort darauf ist, solche sind wie ein Rauch in meiner Nase. Das Leben vieler heute lebender Christen gleicht deshalb jenem 40-jährigen Wüstendasein. Sie versäumen die herrlichen Konsequenzen, die uns jetzt schon in Christus gegeben sind, das Überwinden zum Beispiel, das Überwinden in ihm, der die Welt für uns überwunden hat. Auch die Möglichkeit, die bösen Gedanken lassen zu können, als ein zweites Beispiel. In dem christlichen Wüstendasein, da mangelt es ja an der gesamten Frucht des Geistes, denn die ist uns ja nur in Christus gegeben, im Bleiben in ihm. so verfehlt dann das alles, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ja, lieber Bruder und liebe Schwester, wo stehst du denn? Hast du das? Ist dir das gegeben? Oder dürfen wir deine Hausgenossen fragen, ob sich das bei dir auch in Extremsituationen so auswirkt? Oder lebst du in deiner Wüste Paran, hinausgehöhlt, hinausgegraben und bist mehr mit deinen Schwierigkeiten beschäftigt als mit Gott und mit seiner Hilfe in seinem Reich, in Christus? Schwierigkeiten müssen ja kommen, Leid muss kommen, Bedrängnisse müssen ja kommen, aber wer in Christus ist, der schließt nur mehr von Gott her auf die Schwierigkeiten. Nicht, weil so einer unempfindlich geworden wäre oder sorglos. Ja, nein, wir fühlen sie ja alle. Die schweren Zeiten, die Angst und die Schmerzen und die Umstände und auch den Strick, der uns hinführt, wo wir zuerst nie hinwollten. Aber wenn wir in Christus sind und in ihm geblieben sind, dann nehmen wir jede Situation ja aus Gottes Hand und wissen, dass Christus in uns und mit uns dem Allen begegnet. Wie es Micha 2,13 sagt, unser Durchbrecher zieht vor uns herauf. So ist dann das gute Land eingenommen, so wie Gott es gewollt hat, in Christus, der das Land ist. Und wer nicht hineingeht, der ist schon gerichtet, denn es ist unsere Pflicht, hineinzugehen. Und wenn Christus sagt, bleibt in mir, dann ist diese Aussage offenbar und sie ist deutlich. Und wenn er davon spricht, dass wir ohne ihn nichts tun können, dass jeder weggeworfen wird wie eine Rebe, die nicht im Weinstock bleibt, dann muss uns klar sein, warum und wie schnell wir gerichtet werden. Es handelt sich hier ja um eine Kampfsituation im Glauben, ähnlich wie damals. Aber es ist nicht unser Kampf, sondern der Kampf des Herrn. Das gilt für jeden, der wirklich das gelobte Land betreten hat, der hineingegangen ist durch die enge Pforte. Christus ist ja auch die Tür. Wir sind nicht die Ersten, die in diesem Glaubenskampf stehen. Viele sind schon vor uns auf Gottes Heerstraße gezogen und haben sich in seinen Sieg gestellt. Es steht in Hebräer 12,1, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen, die Sünde zu uns immer anklebt und träge macht. Und lasst uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Welche Sünde ablegen? Ja, die Sünde, dass sie nicht glauben an mich, sagt der Herr. Denn dann müsst ihr selber kämpfen, aber es wird vergeblich sein. Überwinden können wir nur durch sein Blut und durch das Wort unseres Zeugnisses von ihm, wenn wir in ihm geblieben sind, im täglichen Leben, in den Drangsalen und überall. Wie Albert Knapp schreibt in seinem Lied, in ihm alles tun und alles lassen, in ihm leben und in ihm erblassen. Ja, der Kampf ist sein. Im 1. Samuel 17,47, wir haben es schon einmal anklingen lassen, steht, und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Wer aber da draußen bleibt in seinem Eigenleben, und da kann er noch so oft betonen, dass er ein Christ sei, der muss selber und muss allein kämpfen, und er wird unterliegen, und er wird aufgerieben werden. Das zeigt unser Text. Das sagt uns auch die Lebenserfahrung. Das sagt uns die Sünde, das sagt uns die Sucht und das sagt uns der Tod. Auch wenn uns hier noch die Gnade Gottes so weit erhält, dass wir nicht sofort umkommen, denn der Herr ist ja langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass jedermann Raum habe zur Buße, steht es im 2. Petrus 3,9. Aber 40 Jahre sind eine lange Zeit. 40 Jahre hat Gott sie so erhalten und all die Jahre waren sie ihm zuwider. Ein Ekel. Es ist bei der Laodicea-Gemeinde nicht anders. Er will sie ausspeien aus seinem Mund. Er wartet nur noch zu, ob nicht einer sein Herz öffnet heute. Und in 1. Johannes 3,8, im zweiten Teil steht, der Sohn Gottes ist dazu erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Er pflegt sie nicht, wie die Menschen tun. Er behält nicht die Werke des Teufels in uns. Christus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören in dir und in mir. Er, der rechte Kriegsmann, er, der Gottesheld. Wo aber das Wüstendasein bleibt in einem Christen, da findet sich das Gegenteil. Da zerstören uns die Werke des Teufels. Wer aus Christus herausen bleibt, der ist dieser Zerstörung mehr und mehr ausgeliefert. Aber das wissen wir doch längst. Das brauchen wir nicht zu betonen. Jeder von uns kennt es ja und hat es erlebt an der eigenen Seele. Und viele erleben es noch seit Jahren. Und Gott lässt es zu. Er verhindert es nicht. Er zeigt uns damit auf, was wir nicht lassen können und ruft uns dabei immer noch zu seinem Sohn. Aber unsere Zeit ist knapp bemessen und Gott lässt sich nicht spotten. Erinnern wir uns zum Beispiel an den unglücklichen Felix, den Landpfleger von Caesarea. Da steht in der Apostelgeschichte 24,24, nach etlichen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ den Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. Als er aber von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und dem zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt und er antwortete, für diesmal kannst du gehen, wenn ich aber gelegene Zeit finde, will ich dich wieder rufen lassen. Na? Wie stellen wir uns denn Evangelisation vor, wir heute in unserem Humanismus? Paulus hat in seinem Reden über den Glauben an Christus von Gerechtigkeit gesprochen. Selbstverständlich, denn Christus ist uns ja zur Gerechtigkeit von Gott gemacht worden. 1. Korinther 30, wir kennen die Stelle. In ihm, in Christus, ist keine Ungerechtigkeit. Und das wirkt sich aus, auch bei uns, wenn wir Christus angehören. Eine schwere Sache, oder? Für einen Politiker wie den Felix. Damit steht er schon vor der engen Pforte. Felix interessiert sich zwar für den Glauben an Christus, aber er kann nicht hineingehen. Warum? Weil er nicht will. Weil Christus, der die Gerechtigkeit in Person ist, sein politisches, berufliches und privates Verhalten verändern wird. Und deshalb geht Felix nicht mit. Der Unterschied ist eben der. Entweder Christentum als eine Lehre, als Philosophie oder in der lebendigen Person des Gottessohnes im Herzen. Und schon lesen wir, Felix wurde von Furcht erfüllt. Und Paulus redet weiter. Als er vom Glauben an Christus spricht, redet er weiter von Enthaltsamkeit. Tun wir das auch? Was bedeutet denn Enthaltsamkeit? Das griechische Wort heißt enkrata, ja, und bedeutet Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Und auch das geht im rechten Sinn nur in Christus. Eine Art Selbstbeherrschung spülen uns zwar auch einige Asketen und Willensstarke vor, aber das dient, wenn es vom Menschen stammt und im Menschlichen geschieht, ja doch wieder nur der Befriedigung des Fleisches, des Hochmuts. Enkrateia, die Enthaltsamkeit, ist Teil der Geistesfrucht und kann nur im gelobten Land, also in Christus, empfangen worden sein. Alles andere in dieser Hinsicht ist Humbug, ist ein Bumerang, ist Selbsttäuschung. Jede Enthaltsamkeit, die wir von uns selber an den Tag legen und wo wir dann natürlich dafür sorgen, dass sie von den Leuten auch bemerkt wird, die ist genauso Sünde wie jede andere Zielverfehlung. Und der Paulus muss dem Felix und der Drusilla klar gemacht haben, dass gottgefällige Enthaltsamkeit nur in Christus vorhanden ist. Das heißt unter anderem, dass ein jeder, der wirklich in Christus ist, sich alles dessen enthält, was ihn auch nur im geringsten von Christus wegbringt und was der Ehre Christi und damit Gottes Ehre schadet. Dazu gehört unter anderem unnützes Geschwätz und jedes Suchen nach eigener Ehre im Gespräch, im Tun, im etwas sein wollen. Ein Beispiel, ich fahre zu einer Bibelstunde, egal ob ich jetzt dort der Vortragende oder der Zuhörer sein werde, ich werde aber schon vorher von Gott erinnert an meine Beziehung zu Menschen, mit denen ich vielleicht eine Meinungsverschiedenheit habe, die muss ja gar nie ausgesprochen worden sein, genügt in mir, oder auch zu Krankengeschwistern, zu meiner Frau, zu meinen Hausgenossen, ich werde erinnert, oder zu Dingen, mit denen ich beschäftigt bin, die ich jetzt vorhabe, die ich kaufen will, an denen mein Herz hängt oder an denen ich sonst irgendwie laboriere, an Sorgen, an Wünschen, an Befürchtungen. Aber so sorgenvoll, so nachdenklich, so belastet kann ich mich nicht bewegen in Christus, im Reich Gottes, weder von einem Ort zum anderen, noch von einem Tag zum anderen. Da müsste ich aus Christus heraus. Wieder hinein ins Eigenleben. Egal was es also ist, es muss das alles weg. Es muss hin zu des Heilands Füßen und ich selber dazu, und zwar jetzt gleich. Da wo mich der Geist sanft erinnert, da darf ich, na da muss ich, alles auf Christus abladen, auf ihn, der das Haupt ist und der rechte Kriegsmann und der gute Hirte. Alles auf ihn legen, schnell und gern und ganz. Anders geht nichts im Reich des Sohnes. Das ist der Kampf, der uns verordnet ist. Ohne Christus kann ich nichts tun. Er selber ist das gelobte Land, er selber ist alles, von oben bis unten, von links bis rechts. In der Bibel steht von Dan bis Beersheba. Und ich enthalte mich alles deinem Dinges, werfe alles auf ihn, dann erst fahre ich im Blick auf ihn hin, wo ich soll. weil das Lamm ist würdig zu nehmen. So heißt es in Offenbarung 5,12. Würdig zu nehmen was? Dort steht Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. So heißt es dort. Und alles, was uns, was mich tangiert, was wir befürchten und hoffen, erst recht. Aber Felix, der römische Statthalter, ist von Furcht erfüllt worden, als er von so einer Enthaltsamkeit gehört hat. Da wollte er nicht mehr hinein in das gelobte Land in Christus. Felix war interessiert, er war erweckt. Aber retten wollen hat er sich nicht lassen. Da steht dann im Vers 25, Felix wurde von Furcht erfüllt, wir haben es schon gelesen, und er antwortete, für diesmal kannst du gehen. Wenn ich aber gelegene Zeit finde, will ich dich wieder rufen lassen. Also sie ist nicht mehr gekommen, seine gelegene Zeit. Ja, was einem wahren Christenmenschen das Schönste ist, das Beste, das Wichtigste, das erfüllt jeden Lauen und jeden Halbherzigen, jeden Namenschristen mit Furcht und Grauen. Solche stört, dass dann Christus ihr Leben ist, ihr ganzes Leben. Und das ist die Sünde, dass sie nicht glauben an ihn. Und jedem geschieht nach seinem Glauben. Aber wie ist es dann beim Sterben? Da kommt es doch darauf an, dass das ewige Leben da ist. Und das ist nur in Christus da und nicht in mir. Also muss ich in ihm sein, geblieben sein. Das ist doch die typische Situation, die Gott uns mit dem Geschehen in 4. Mose 13 und 14 vor Augen führt. Und es gibt wohl keinen hierherinnen, der das jetzt nicht verstanden hat. Aber da ist noch etwas. Am Ende des 14. Kapitels, das uns zu denken geben muss, das uns zur Warnung aufgeschrieben ist, da steht, als nun Mose diese Worte zu allen Kindern Israels geredet hatte, da trauerte das Volk sehr. Und sie machten sich am Morgen früh auf, um auf die Höhe des Berglandes zu ziehen und sprachen, siehe, hier sind wir und wir wollen hinaufziehen an den Ort, von dem der Herr geredet hat, denn wir haben gesündigt. Mose aber sprach, warum wollt ihr denn den Befehl des Herrn übertreten? Es wird euch nicht gelingen. Zieht nicht hinauf, denn der Herr ist nicht in eurer Mitte, damit ihr nicht von euren Feinden geschlagen werdet. Denn die Amalekiter und Kanaaniter sind dort vor euch und ihr werdet durch das Schwert fallen. Denn weil ihr euch von der Nachfolge des Herrn abgewendet habt, wird der Herr nicht mit euch sein. Aber sie waren vermessen und wollten auf die Höhe des Berglandes ziehen. Doch weder die Lade des Bundes des Herrn noch Mose verließen das Lager. Da kamen die Amalekiter und Kanaaniter, die auf dem Bergland lagen, herab und schlugen sie und zerstreuten sie bis nach Horma. In den Versen davor haben wir ja gelesen, die Männer aber, die Mose gesandt hatte, das Land zu erkunden, und die wiedergekommen waren und die ganze Gemeinde dazu brachten, gegen ihn zu murren, indem sie das Land in Verruf brachten. Diese Männer, die das Land in Verruf gebracht hatten, starben an einer Plage vor dem Herrn. Das war das eine, das Gericht über die 10 Führer, die dem gelobten Land ein böses Geschrei gemacht haben. Ist schon etwas Schreckliches, Gottes Wort bei seinem Volk so in Misskredit zu bringen. Sei mal bloß auf der Hut, dass nicht unser eigenes, ungläubiges Herz uns selber und die anderen vom Heil Gottes abhält. Achten wir darauf, dass wir hochkonzentriert den Sohn Gottes immer im Mittelpunkt unseres Lebens haben, unseres Denkens und unseres Redens. Und dass wir nicht zu Ja-Aber-Christen werden oder noch schlimmer. Aber was jetzt kommt, ist die späte Umkehr des Volkes, die zu späte Umkehr. Eigentlich ist es gar keine Umkehr, denn sie haben sich ja nicht gedemütigt, sie bekennen nicht ihre Schuld und bitten Gott nicht um Hilfe. Wohl heißt es, das Volk trauerte sehr, ja, aber worüber? Über das Unangenehme für sie. Wir haben ja gelesen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will genauso an euch handeln, wie ihr vor meinen Ohren geredet habt. Eure Leichname sollen in dieser Wüste fallen und alle eure Gemusterten, die ganze Zahl von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt, keiner von euch soll in das Land kommen, über dem ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, um euch darin wohnen zu lassen, ausgenommen Kaleb, der Sohn Jephunnes und Josua, der Sohn Nuns. Eure Kinder aber, von denen ihr gesagt habt, dass sie zum Raub würden, die will ich hineinbringen, und sie sollen das Land kennenlernen, das ihr verachtet habt. Eure eigenen Leichname aber sollen in dieser Wüste fallen, und eure Kinder sollen in der Wüste 40 Jahre lang Vierten sein und eure Hurereien tragen, bis eure Leichname in der Wüste aufgerieben sind. Entsprechend der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, so dass je ein Tag ein Jahr gilt, sollt ihr 40 Jahre lang eure Ungerechtigkeiten tragen, damit ihr erfahrt, was es bedeutet, wenn ich mich von euch abwende. Ich, der Herr, habe es gesagt, fürwahr, das werde ich an dieser ganzen bösen Gemeinde tun, die sich gegen mich zusammengerottet hat. In dieser Wüste sollen sie aufgerieben werden und hier sollen sie sterben. Darüber, über diese Worte hat das Volk getrauert. Das war ihnen unangenehm. Aber von keinem einzigen lesen wir, dass er sie wirklich vor Gott gedemütigt hätte und auf sein Angesicht gefallen wäre. Es war ihnen nur unangenehm, ins Gericht zu fallen. Aber so lesen wir weiter, sie waren vermessen. Und jetzt ziehen sie von sich aus hinauf ins gelobte Land. Und das ist Umkehr und Bekehrung auf menschliche Art. Gottes Zeitpunkt war aber vorbei. Das ist wie mit den törichten Jungfrauen. Sie steht da, sie machten sich am Morgen früh auf, um auf die Höhe des Berglands zu ziehen und sprachen, sieh, hier sind wir und wir wollen hinaufziehen an den Ort, von dem der Herr geredet hat. Wir haben gesündigt. Mose aber sprach, warum wollt ihr denn den Befehl des Herrn übertreten? Es wird euch nicht gelingen. Zieht nicht hinauf, denn der Herr ist nicht in eurer Mitte. Ja, wir haben gesündigt, sagen sie. Schön. Aber gegen wen haben sie denn gesündigt? Wie ist es gemeint? Sie haben bemerkt, wir haben gegen unseren eigenen Vorteil gesündigt, haben unser Wohlergehen verspielt. Da gehen sie dann doch lieber hin. Und jetzt meinen sie, wir haben gesündigt. Dass sie aber im selben Atemzug weiter tun, was sie wollen, nur um für sich einen Vorteil herauszuschlagen, das verrät sie dann aber. Und so auch uns, wenn wir zwar Sünde zugeben, aber unser Eigenleben fortführen. Mose sagt es ihnen noch, ihr übertretet jetzt wieder den Befehl des Herrn, zieht nicht hinauf, der Herr ist nicht in eurer Mitte. Aber nein, sie glauben in ihrer Vermessenheit, das Land selber einnehmen zu können. Sie verstehen immer noch nicht, dass der Herr selber das gelobte Land verkörpert. So ist es auch heute. Viele sind hinaufgezogen, aber aus dem falschen Beweggrund. Sie haben ihr Christentum leben wollen, haben es von Christus getrennt. Sie haben eine menschliche Fälschung davon aufgerichtet, eine, wozu sich andere Menschen gar noch bekehren sollen. Und folgerichtig haben wir gelesen, 4. Mose 14, ab 44, aber sie waren vermessen und wollten auf die Höhe des Berglandes ziehen. Doch weder die Lade des Bundes, des Herrn, noch Mose verließen das Lager. Da kamen die Amalekiter und Kanaaniter, die auf dem Bergland lagen, herab und schlugen sie und zerstreuten sie bis nach Horma. Ja, auch die Bundeslade ist ein Bild auf Christus. Er ging aber nicht mit, nicht mehr, zu späte und keine echte Umkehr. Ja, wie denn auch? Nicht von Gott gewirkt. Das wäre nur zu seiner Zeit, mit seiner Gnade möglich gewesen, die Umkehr. Wir müssen dann umkehren, wenn Gott uns auffordert. Und kein Wunder, dass sie von ihren Feinden aufgerieben wurden, geschlagen und zerstreut wurden, bis nach Horma steht. Horma, dieser Name bedeutet Verbannung, Vernichtung. Und so ein geschieht nach unserem Glauben. Das heißt, nach unserer Abhängigkeit oder Nichtabhängigkeit von Christus. Die Folgen tragen wir in unserem Herzen und im Leben. Weil wir müssen dann Zeit für Gott haben, wenn er für uns Zeit hat. Sonst geht er weiter. Wir müssen rechtzeitig in das gelobte Land gegangen sein, ganz gleich und gern. Wir sind ja doch nirgends anders erwählt. Wir sind nirgends anders die Erwählten als nur in Christus. Wir sind nirgends gerecht gemacht als nur in Christus. Wir haben nirgends das Heil als nur in Christus. Und nur in Christus hat Gott wohlgefallen an uns. Und daher sollen jetzt zum Abschluss noch einige Verse über das gelobte Land, über unseren Herrn erklingen, die uns das herrliche Erbe und unsere himmlische Heimat vor Augen führen, in der hoffentlich jeder von uns schon Bürger ist. Und zwar im Epheser, ganz am Anfang steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen.